Ja, Theo, auf den ganz großen Geburtstag musst du ja jetzt noch ein Jahr warten. Kommst du in das Alter der Lebensfülle, jedenfalls nach Psalm 90. Aber das dann gut. Ihr habt es gerade schon gehört, dass Kirsten und ich unterwegs waren in der vergangenen Woche. Und wir sind sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg nach Braunschweig, da wir über die Walsruder Autobahn gefahren sind, an Pferden vorbeigekommen. Und immer, wenn ich auf der Autobahn an Pferden vorbeikomme, werde ich erinnert an den Jugendhof in Pferden. Und da haben wir über Jahre immer die Gemeindeunterrichtsfreizeiten gemacht. Das ist bei uns so das, was anderswo Konfirmations- oder Kommunionsunterricht ist. Und zwar für den Nordwestdeutschen Landesverband, also aus Gemeinden, wie hatten wir es mit dem Wochenspruch, aus Nord und Süd, aus Ost und West in unserer nordwestdeutschen Region. Die geht dann unten im Süden bei Osnabrück los und endet oben in Cuxhaven. Und von Ost nach West kann ich es gar nicht so genau festmachen. Holländische Grenze bis irgendwo, ich glaube Nienburg dürfte somit das östlichste sein, was zu unserem Landesverband gehört. Und da kommen wir dann zusammen. Das waren zum Teil bis an die 100 Kinder und Mitarbeiter, die sich dort dann getroffen haben. Und es ist einige Jahre her, also in der Vor-Corona-Zeit, ich weiß gar nicht, vielleicht meine erste oder zweite Freizeit, die ich dort begleiten konnte mit unserem Gemeindeunterricht. Und da hatten wir einen Kreativteil. Und dieser Kreativteil sah so aus, dass man seine Bibel gestalten sollte im Sinne von verschönern, entweder indem man sie innen drin ein bisschen hübscher gestaltet hat oder sie neu eingebunden hat und das selbst gestaltet hat. Und dazu hatte ich mich dann auch entschlossen. Ich hatte meine schmale neue Genfer Übersetzung, das ist Neues Testament und Psalmen. Und die hatte ich jetzt auch mit in Braunschweig und so wurde ich doppelt daran erinnert. Und ich wurde außerdem daran erinnert durch den heutigen Predigttext. Und darauf kommen wir gleich, wenn ihr jetzt so die vorne sitzen mit scharfen Augen. Könnt ihr etwas erkennen, was ich da drauf geklebt habe? Ihr dürft es gerne sagen. Wer erkennt denn etwas? Ja, wir haben da einen Duschkopf, aus dem Wasser sprudelt. Was ich da drüber geschrieben habe, ist tatsächlich nicht zu erkennen. Lebendiges Wasser. Und um lebendiges Wasser soll es heute gehen. Auf der Rückseite, das ist dann ganz schlecht zu sehen, sind zwei Hände, die sprudelndes Wasser schöpfen. Und, falls es dazu Fragen gibt, dass dieser Bepper da vorne drauf, das ist einfach so, da gab es immer so Buttons, love this, also liebe dies, liebe es. Das habe ich mir da vorne drauf geklebt. Um dieses Lebenswasser, das finden wir eben in Gottes Wort, in der Bibel. Und das war jedenfalls meine Inspiration und Assoziation, die Bibel in dieser Form einzubinden. Und es hat ihr auch einigermaßen geholfen, in Form zu bleiben. Also die habe ich jetzt seit, 20 Jahren. Und für eine Bibel bei mir, die 20 Jahre hält, hat sie sich wirklich gut gehalten. Die verschleißen für gewöhnlich schneller. Ja, und bevor ich uns jetzt den Predigttext lesen möchte aus dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums, muss ich noch einmal an eure Vorstellungskraft appellieren. Wir haben ja in diesem Monat so einen richtig schönen, eben so einen richtig nasskalten nordwestdeutschen Januar oder nordwestdeutschen Winter. Der Frost ist nicht so, da waren zwar so die ein oder andere frostige Woche dabei, aber der ist nicht so richtig, richtig hart. Und es ist immer wieder sehr nass und gestern war das schon irgendwie für Kirsten und mich einigermaßen frustrierend. Man konnte tatsächlich in der Kaffeepause gestern Morgen, wenn man eine Weste drüber hatte, im T-Shirt nach draußen gehen. Wir hatten da, als wir dann dort losgefahren sind, 14 Grad und es kamen frühlingshafte Gedanken auf. Und mit jeden 50 Kilometern, die man hier sich hier näherte, wurde es mindestens 1 Grad kälter und am Ende waren hier 5, 6 Grad. Und dann dauerte es auch nicht lange, bis bei der kurzen Riesenpause am Nachmittag der Regen wieder einsetzte und man fühlte sich willkommen daheim. Ja, also das ist bei uns jetzt so die aktuelle Wetterlage und von daher ist es ganz schwer, uns jetzt hineinzuversetzen in die Situation, die uns in Johannes 4 berichtet wird. Denn da haben wir High Noon. Es ist Mittag, es ist glühend heiß, es ist eine drückende Hitze, es ist staubig und ich habe über Jesaja 55, das beginnt wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Da habe ich zuletzt im Hochsommer 2022 drüber gepredigt und da war der Gedanke an Durst sehr viel naheliegender, als er aktuell ist. Aber nun lade ich euch ein, versetzt euch einmal da hinein, wie das ist, wenn es heiß, drückend, staubig ist. Wüste, da müssen wir von hier aus weit reisen. Aber versucht es euch einfach mal vorzustellen und dann möchte ich uns gerne die Verse lesen. Ich lese sie jetzt auch aus der Neuen Genfer. Und ich lese uns von dem vierten Kapitel ab Vers 5 zunächst einmal bis Vers 19. Hier überschrieben Jesus und die samaritanische Frau das Wasser, das den Durst für immer löscht. Sein Weg, also der Weg von Jesus, führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus aber antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und uns selbst von seinem Wasser und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Ja, dann lasst uns das mal irgendwie mit einer Überschrift versehen. Bei Jesus gibt es lebendiges Wasser, das unseren Lebensdurst stillen kann. Bei Jesus gibt es lebendiges Wasser, das unseren Lebensdurst stillen kann. Wer von euch am letzten Sonntag die Zeit für unsere Gemeindestunde gefunden oder sich genommen hat, der hat dies viermal bestätigt bekommen. Wir haben vier persönliche Lebenszeugnisse gehört, drei von den Täuflingen, die wir dann Anfang März hier haben werden und ein weiteres Zeugnis von Fenja, Sieglinde, Pauline und Lydia. Und gerade der zeugnishafte Bericht von Lydia hat uns gezeigt, dass Jesus noch heute dem Hunger nach Sinn im Leben stillen kann, dass er den Durst stillen kann nach Leben und ihn auch stillen will. Jedenfalls freuen wir uns mit ihr auf das Tauffest dann Anfang März. Doch jetzt lasst uns einsteigen in unsere Verse aus dem Johannesevangelium. Da ist also Jesus offensichtlich auf einem längeren Weg. Er geht durch Samaria. Das war, wir haben das hier schon angedeutet bekommen, eine ganz ungewöhnliche Route, die er mit seinen Jüngern gewählt hat, weil die Juden eigentlich, um von der jüdischen Provinz Galiläa in die jüdische Provinz Judäa zu kommen, immer einen Umweg gemacht haben. Sie sind am Jordan um Samaria herumgegangen, weil man also nicht mal seinen Fuß da reinsetzen wollte, so verpönt war diese Gegend. Dazu gleich noch mehr. Er also geht mit seinen Jüngern da durch. Sie haben einen offensichtlich längeren Weg hinter sich, der wird in den ersten Versen auch angedeutet, die ich nicht gelesen habe. Und dann spricht er dort am Brunnen, am Jakobsbrunnen, der wird bekannt gewesen sein, dass das der alte, uralte Brunnen war, den Stammvater Jakob dort angelegt hatte. Und er spricht dort eben eine Frau an, die aus der Ortschaft in der Mittagshitze kommt, um dort Wasser zu schöpfen. Und als er sie anspricht, ihr habt es vielleicht herausgehört, reagiert die Angesprochene nicht froh, dass sie jetzt während des Schöpfens auch noch Smalltalk halten kann, sondern sie reagiert ganz erschrocken. Warum ist sie so erschrocken? Nun, sie ist so erschrocken, weil Jesus in diesem Moment so ziemlich alle Barrieren der Konvention seiner Zeit überwindet. Alle Barrieren, die Menschen aufgebaut haben, um sich sozusagen abzugrenzen, um nichts miteinander zu tun haben zu müssen. Ich deutete an, und das wird ja im Text dann auch deutlich gesagt, es ist eine rassistische Grenze. Also hier ist klar, das ist Ausdruck einer Distanz, die man wählt, weil die Samaritaner eine Mischbevölkerung sind. Das ist das Gebiet des alten Israel, und das nördliche Israel ist viele, viele Jahrhunderte vorher, über 8 Jahrhunderte vorher, von der assyrischen Weltmacht überrollt worden. Nur Jerusalem hat standgehalten und die, die sich darin versammelt hatten, alles andere wurde von den Assyrern im Land überrollt. Und der nördliche Teil Israels, das sogenannte Nordreich, ist dann auch verschwunden. Und dort hatten die Assyrer, das war so üblich, dann auch Menschen angesiedelt und haben also versucht, das Ganze zu durchmischen und die Kulturen aufzulösen. Das ist ihnen, das hören wir, auch nicht gelungen. Also die Samaritaner haben weiter die Tora, die 5 Bücher Mose gehabt, und sie haben auch die Erzväter verehrt. Aber im Judentum war man sich sicher, das ist gefährlich, mit diesen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Die vermischen da Dinge, die sind selbst eine Mischbevölkerung, und das war Synkretismus, also Religionsvermischung. Und darauf haben sie sehr allergisch reagiert, und man hielt sich fern, und man hielt sich, so sind Vorurteile, auch für etwas Besseres. Und dann gab es natürlich doch die kulturelle und auch die Geschlechtsbarriere, die zwischen den beiden stand. Es kann doch nicht ein Mann eine Frau ansprechen. Das ist im dortigen Kulturkreis damals eigentlich undenkbar gewesen. Und ihr werdet das dann, oder ihr würdet das sehen, wenn ihr weiterlest. Als die Jünger zurückkommen, sind sie auch ganz überrascht, wagen aber natürlich nicht, ihren Rabbi darauf anzusprechen. Aber klar ist, ein jüdischer Rabbi konnte niemals eine Samaritanerin so ansprechen, und erst recht nicht diese Frau, denn da gab es auch noch eine moralische Barriere. Diese Frau ging ja nicht umsonst in der Mittagshitze Wasser schöpfen, sondern sie ging in der Mittagshitze Wasser schöpfen, weil sie eine Ausgestoßene war, eine Außenseiterin, eine Outsiderin, die sich selbst sozusagen aus der Gesellschaft herausgenommen hatte mit ihrem unordentlichen Lebenswandel. 5 Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Also ein Lebensgefährte, ein Liebhaber, das war eine Frau, mit der man bitteschön nichts zu tun hatte. Die musste alleine dahin gehen, die anderen Frauen hätten sich den Mund zerrissen, wenn sie gemeinsam mit ihr dorthin gegangen wären. Und so ging sie da alleine hin und war eigentlich geschockt, dass sie jetzt angesprochen wird. Und das Tolle ist, wie Jesus sie anspricht. Er spricht sie an mit einer Bitte. Er bittet sie darum, dass sie ihm etwas zu trinken gibt. Er, der jüdische Rabbi, der Sohn Gottes, der Messias, er bittet diese Frau, die Ausgestoßene, um etwas, weil er selbst Durst hat. Denn Jesus ist ja nicht über diese Erde gewandelt und geschwebt, so als Heiliger, der gelegentlich mal mit seinen Füßen den Boden berührt, sondern er ist ganz Mensch geworden. Wir haben es an Weihnachten gefeiert, seine Menschwerdung, und hatte von daher auch alle menschlichen Bedürfnisse und war einfach müde, das wird ausdrücklich gesagt, erschöpft und hat Durst und bittet diese Frau jetzt darum, ihm etwas zu trinken zu geben. Und dieser Bitte kommt die Frau auch nach. Diese Frau steht sicherlich stellvertretend für den Durst nach Leben. Dass sie diese vielen Männergeschichten hatte, war vermutlich Ausdruck ihres Lebensdurstes, also ihres Durstes danach, ein erfülltes, ein Leben zu haben, was sich zu leben lohnt. Und das hatte sie gefunden in den vielen Begegnungen mit Männern. Dass die alle nicht gehalten haben, das dürfte dann daran gelegen haben, dass Frauen, wenn sie damals erst einen gewissen Ruf hatten, auch so behandelt werden konnten, auch von denen, die sich eine Zeit lang mit ihnen vergnügten. Sie jedenfalls ist ein Ausdruck dafür, dass man irgendwie Leben sucht, dass man Durst nach Leben hat, etwas zu erleben, und dieser Durst auf dem Weg, den man eingeschlagen hat, so nicht gestillt werden kann. Und es ist ja keine Frage, sowieso für die Gesellschaft, aber natürlich auch für die Tora, also auch für Gottes Gebote, war dieses Leben unmoralisch. Es war ein sündiges Leben, was diese Frau geführt hat. Und trotzdem verurteilt Jesus sie nicht, sondern er bittet sie, ihm etwas zu trinken zu geben. Er kommt mit ihr ins Gespräch und in diesem Gespräch, ja, konfrontiert er sie damit. Aber in dem Moment, in dem er sie damit konfrontiert, mit ihrer Vergangenheit, ist es doch so, dass sie sich angenommen weiß. Dass sie weiß, der weiß alles von mir. Der weiß das. Und dann beginnt das in ihr zu arbeiten. Sie überlegt, wie kommt das, dass der von mir das weiß? Wie kann er das wissen? Wie kann dieser Mensch das wissen? Ein Jude, der war noch nie in unserer Ortschaft. Woher kann er das alles wissen über mich? Das kann nur ein Prophet sein. Das ist, und das wird das weitere Gespräch dann deutlich machen, das ist der Messias, das ist derjenige, auf den wir warten, denn Jesus gibt sich so zu erkennen. Und nur so machen ja seine rätselhaften Worte auch Sinn, dass Jesus deutlich macht, bei mir, ich biete euch etwas an, womit ihr nicht nur euren immer wiederkehrenden Durst löschen könnt, sondern bei mir bekommt ihr etwas, was eine Quelle ins ewige Leben ist, also was eine Perspektive hat für Zeit und Ewigkeit über das Leben hier auf Erden hinaus. Und dann, und das ist ja besonders schön, bietet er ihr noch etwas an. Er bietet ihr an, dass sie nicht nur für sich selbst und für ihr Leben bei ihm wirklich Erfüllung findet, sondern dass ihr Leben zur Segensquelle für andere wird, dass aus ihrem Leben heraus der Geist Gottes quellen kann und dass ihr Leben so anderen zum Segen werden kann und werden soll. Und das ist nicht nur ein leeres Angebot, das Jesus dieser Samaritanerin hier macht, sondern das wird dann auch erfüllt. Und das ist eigentlich so schön, das ist ja ein nicht so ganz kurzes Kapitel, man muss sich immer bescheiden mit dem, was man daraus liest, aber ich möchte uns doch lesen, so ganz kurz, so ein paar weitere Einblicke, wie es dann weitergegangen ist. Als er sagt ihr, also sie reden dann über die Frage, als sie erkennt, er ist ein Prophet, da geht es dann für sie um die Frage, wo ist eigentlich der Ort, wo man Gott richtig anbetet. Die Samaritaner hatten ihren eigenen Ort, weil sie ja nun nicht nach Jerusalem durften oder da nicht gelitten waren. Und sie ging davon aus, dass Jesus natürlich sagt, es geht nur in Jerusalem. Aber stattdessen sagt er ihr, Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn, also Gott, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und das überzeugt sie. Er wusste alles von ihr und jetzt spricht er ihr das deutlich zu und sie kommt sozusagen zum Glauben an Jesus Christus als den Messias und dann wird sie selbst zur Quelle des lebendigen Wassers und es sprudelt aus ihr heraus, denn sie reagiert wie folgt. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, also den Leuten, die alle so mit dem Finger auf sie zeigten, sie sagte ihnen, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Also, dass die Frau auch das noch so offen ausbreitet, das überzeugt sie, sie sagen, da müssen wir jetzt hingehen, das ist ja unglaublich. Und dann heißt es in Vers 39, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also hat das ganze Kerbholz aufgerollt. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort, in Samaria. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, sagten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Ja, das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass unser Lebensdurst auch bei ihm gestillt wird und dass wir dann auch sagen können, wir haben persönlich den Retter gefunden und erlebt. Ich möchte mit der Lutherbibel Ausblick nehmen auf die letzten beiden Kapitel der Bibel. Die Offenbarung wird ja auch Johannes zugeschrieben und dort wird dieses Bild aufgenommen. Und zwar im vorletzten Kapitel der Bibel, da heißt es, Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Wer überwindet, der wird dies von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder mein Kind sein. Und schließlich im letzten Kapitel der Bibel in Offenbarung 22, als einer der fünf letzten Verse, heißt es dann: Komm, und wen da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Diese Einladung gilt also bis ganz ans Ende. Amen.